Zerstörer von Gora. Die Geschichte dreier Kinder auf dem Weg nach Süden. Geschrieben von Cornelius Schick. Gesprochen von Frederik Flegel. Und nun viel Vergnügen euch. Dritter Teil der Geschichte, eine Reihe unerwarteter Ereignisse. Laut hallten die Glocken über das gesamte Tal. Henny rannte. Sie alle rannten, als wäre ein Lokär hinter ihnen her. Der Sand spritzte unter ihren Füßen auf und der Wind peitschte über den Strand. Doch sie hörten ihn kaum. Hennys Lungen brannten. Ihr Herz hämmerte, aber sie spürte es nicht. Sie spürte überhaupt nichts, außer der Angst, die sie immer weiter antrieb. Denn alles, was zählte, war, dass sie weiterrennen. Vor ihnen, in der Dunkelheit, erhob sich Weißenhafen, hell erleuchtet von brennenden Fackeln. Stimmen hallten über die Bucht, Alarmglocken dröhnten und überall tauchten Menschen aus ihren Häusern auf. Doch Hennys Blick war nur auf den Nebel gerichtet. Ihre Schreie schälten sich aus der Dunkelheit heulend und unmenschlich. Der Boden vibrierte unter ihrem Ansturm. »Lauft!« keuchte Ferdi. »Lauft weiter! Wir haben es fast geschafft!« Die Lichter des Hafens rückten näher. Menschen sammelten sich am Kai, fassungslos und voller Angst. Henny stolperte, aber Ludi packte ihren Arm und zog sie weiter. Dann, endlich, durchbrachen sie die Dunkelheit und erreichten das Licht. Sie hatten die Stadt und das Wirtshaus erreicht. Um sie herum scharten sich die Bewohner, alle mit aufgerissenen Augen auf das Meer gerichtet. Auch ihre Familie war da. Mama, Oma, Opa, Tante und der Onkel. Hennys Knie gaben nach. Sie taumelte in die Arme ihrer Mutter. Doch selbst in der Geborgenheit dieser Umarmung spürte sie es. Sie spürte, dass etwas Schreckliches im Anmarsch war. Eine Stimme ertönte, die Kapitänin. Laut und bestimmt rief sie, alle Mann sofort zu den Waffen. Auch der Zeugmeister Weißenhafens brüllte Befehle. Ihr habt sie gehört. Jeder bewaffnet sich. Ins Zeughaus. Los. Unruhe brach aus. Männer und Frauen stürmten in ihre Häuser, schnappten sich irgendeine Waffe oder eilten ins Zeughaus. Opa und Onkel eilten ins Wirtshaus und kehrten mit einem wilden Sortiment an Waffen zurück. Opa mit seinem alten Säbel, der Onkel mit einer Harpune. Mama bekam das Entermesser. Doch ohne zu zögern, drückte sie es Ferdi in die Hand. Sie umschloss den Griff mit ihrer Hand. »Pass auf deine Geschwister auf«, sagte sie ernst. Dann sah sie Henny und Ludi an. Ihre Stimme wurde weicher, aber ihr Blick war eindringlich. Und ihr passt auf Ferdi auf. Ihr passt alle aufeinander auf. Henny wollte fragen, wollte verstehen. Doch Mama kniete sich zu ihnen, nahm ihre Hände und zog sie sanft an sich. »Hört mir jetzt genau zu, ihr drei«, sagte sie leise, aber bestimmt. »Ihr müsst rennen, so schnell ihr könnt. Ihr nehmt die alte Straße hoch in die Berge.« Hennys Atem stockte. Meinte ihre Mutter den alten Weg, der in den Weißen Wald führte? »Aber, Mama, wir«, begann Ludi. Doch Mama schüttelte den Kopf. »Kein Aber.« Sie strich Henny über die Wange, legte Ferdi eine Hand auf die Schulter und blickte Ludi sanft an. »Ihr lauft bis zur Bergspitze. Dort steht in der Nähe ein alter Wachturm. Ihr versteckt euch in ihm, bis ich euch holen komme.« Ihre Stimme wurde fester, dringlicher. »Aber ihr dürft nicht, hört ihr? Ihr dürft nicht weitergehen als bis zum Turm. Versprecht es mir.« »Wegen der Lokär?« flüsterte Henny angsterfüllt. Mama sagte nichts. Doch ihre Lippen wurden schmal, ihre Augen huschten kurz über ihre Schulter zu den Bergen und dem Weißen Wald, der dahinter lag. Dann nickte sie langsam. Dann zog sie sie in eine feste Umarmung, als wollte sie diesen Moment für immer bewahren. Ihre Finger vergruben sich in Hennys Haar. Ferdinand spürte ihren zittrigen Atem und Ludis Griff an Mamas Arm. »Ich liebe euch. Habt keine Angst. Dreht euch nicht um, bis ihr oben seid.« Sie wollte noch etwas sagen, doch dann hielt sie inne. Wie auf ein Kommando ertönte ein markerschütternder Schrei. Alle im Hafen blickten zum Nebel. Ihre Mama löste sich von ihnen, holte tief Luft und nahm das Schlachterbeil, das ihr Opa ihr reichte. Dann rief sie das letzte Wort, das die Kinder von ihr hörten. »Jetzt! Lauft!« Henny wollte sich nicht losreißen, wollte nicht rennen, wollte nicht gehen. Aber Ferdi packte sie und Ludi an den Händen. »Komm!« Sie rannten. Hinter ihnen, in der Nacht, stand ihre Familie zum Kampf bereit. Ferdi zog Henny und Ludi vom Wirtshaus in die Stadt. Chaos herrschte. Überall rannten Kinder durch die Gassen, suchten Schutz oder folgten den Rufen ihrer Eltern. Ein Mädchen stürmte panisch an ihnen vorbei. »Marleen«, rief Henny. Marleen hielt inne. Ein kurzes Lächeln huschte über ihr ängstliches Gesicht. »Geht ihr ins Zeughaus? Alle Kinder sollen dorthin.« »Wir nicht. Wir gehen in die Berge.« Marleen nickte knapp und rannte weiter. Die drei sahen ihr unsicher nach, ehe sie ebenfalls weiterrannten, zum alten Weg. Doch als sie den Marktplatz erreichten, blieben sie stehen und drehten sich um. Sie hatten Angst um ihre Familie. Von hier aus konnten sie auf den Hafen blicken, wo sich die Bewohner von Weißenhafen versammelt hatten, unter ihnen auch ihre Familie. Die Stimmen der Kapitänin und des Zeugmeisters hallten bis zu ihnen herüber. »Schneller! Bögen und Brandpfeile! Holt die Harpunen und macht die Balliste bereit!« brüllte die Kapitänin. Sie stand auf dem Deck ihres Zweimasters, ihre Kommandos scharf wie Peitschenhiebe. Henny sah zu Ferdi hinüber. »Was ist eine Balliste?« Für einen Moment ließ die Frage ihre Angst vergessen. Doch weder Ferdi noch Ludi wussten es. Aber sie mussten nicht lange warten, um es herauszufinden. Zwei Matrosen zogen am Bug des Schiffes eine schwere Plane zur Seite und darunter kam sie zum Vorschein. Die Balliste. Henny hatte so etwas noch nie gesehen. Sie ähnelte den Armbrüsten der Hafenwachen. Doch sie war riesig. Ihre Wurfarme waren so groß wie Erwachsene und statt kleiner Bolzen schoss sie mannsgroße Lanzen mit scharf gezackten Spitzen. An Bord des Schiffes herrschte fieberhafte Eile. Feuerschalen wurden aufgestellt, Brandpfeile vorbereitet. Auch an der Hafenmauer machten sich die Stadtbewohner kampfbereit. Am Hafen, oben auf dem steinernen Wachturm, stand die Stadtwache mit gespannten Armbrüsten. Und der Zeugmeister rief vom Turm hinunter, »Frau Kapitänin, wir schießen auf Ihr Kommando!« Die Kapitänin nickte und wandte sich an ihre Mannschaft und die Stadtbewohner. »Hört mir jetzt gut zu!« Ihre Worte ließen die angespannte Stille über dem Hafen noch schwerer wirken. »Ihr habt Angst. Ihr wollt fliehen. Aber ich sage euch, wir schicken diese Kreaturen dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Sie werden diesen Tag noch bereuen. Also lasst sie Stahl schmecken!« Ein Schrei ging durch die Reihen. Die Matrosen und Bewohner riefen sich Mut zu. Dann brüllte die Kapitänin, »Pfeile einocken!« Hunderte Hände griffen nach Pfeilen und tauchten die Spitzen in die Feuerschalen. Flammen zischten auf und warfen ihren flackernden Schein auf das dunkle Wasser. Die Silhouetten der unheimlichen Wesen kamen im Nebel immer näher und auch der Nebel selbst drang immer tiefer in die Stadt ein. Die Kapitänin befahl, »Spannen und zielen!« Hunderte von Bögen ächzten, als die Sehnen gespannt wurden. Die Kreaturen im Nebel brüllten auf. Dann erklang das letzte Kommando der Kapitänin. »Feuer frei!« Ein Feuerregen, nein, ein Feuermeer, schoss in den Himmel. Wie 1000 Sternschnuppen flogen die brennenden Pfeile in hohem Bogen durch die Luft und erhellten die ganze Bucht. Den Dreien stockte der Atem. Für einen Moment konnte man mehr als nur Umrisse im Nebel erkennen. Die Kreaturen inmitten der Nebelwand. Sie sahen grotesk aus. Ihre Körper waren nicht schwarz, sondern blutrot. Blutrot und so gewaltig wie Schiffe. Unter ihren Leibern wanden sich unzählige Beinchen, wie bei einem gigantischen Tausendfüßler. Neben ihren langen Schnäbeln ragten spinnenartige Arme in die Höhe. Und dann ihre Augen, leuchtend gelb und ohne Pupillen. Dann hagelte es Pfeile. Zack, zack, zack. Die brennenden Geschosse prasselten auf die Zerstörer nieder, doch die Pfeile zerschellten an ihrer harten Haut. Die Flammen perlten wirkungslos ab und verlöschten im Meer. Unaufhaltsam und brüllend rückten sie vor, ein Laut, der bis ins Mark schnitt. Angst flackerte in den Gesichtern der Kämpfer, doch die Kapitänin schrie: "Zielt auf ihre Augen! Harpunen bereit! Los, los! Macht die Balliste feuerbereit!" Die Wurfarme der Balliste wurden ächzend mit schweren Seilen nach hinten gezogen. Ein Matrose legte eine Lanze ein. Die Kapitänin sprang zur Balliste, packte die Halterung und zog sich hinter das Geschütz. Sie zielte. Sie feuerte. Wumms! Die Lanze flog mit brutaler Wucht durch die Nacht und blieb in der Panzerhaut eines Zerstörers stecken. Der Zerstörer brüllte auf, riss den Kopf zurück, doch dann setzte er seinen Schritt fort. Es war dem Ungeheuer völlig egal. Unaufhaltsam kroch es weiter auf die Stadt zu. Panik flackerte in den Gesichtern der Menschen, doch niemand wich zurück. Die Kapitänin zog ihren Säbel und brüllte: "Macht euch bereit zum Nahkampf!" Speere und Äxte erhoben sich zu einem eisernen Wall. Langsam schob sich einer der Zerstörer aus dem Meer. Seine viel zu kleinen Beine krabbelten unaufhaltsam über den Strand. Sein massiger Körper wogte bedrohlich. Mit erhobenen Waffen stürmten sie dem Monster entgegen, doch nichts konnte es aufhalten. Ein weiterer Zerstörer tauchte aus den Wellen auf und steuerte direkt auf den Zweimaster der Kapitänin zu. Matrosen warfen Harpunen. Einige prallten ab, andere blieben stecken, doch das Wesen ließ sich nicht aufhalten. Schreiend öffnete es seinen hässlichen Schnabel. Nein, Henny konnte nicht glauben, was sie sah. Wollte es das Schiff verschlingen? Ein entsetzlicher Laut hallte über die Bucht. Holz splitterte, Taue rissen, Masten knickten mit lautem Krachen ein. Henny traute ihren Augen nicht. Der Zerstörer hatte das halbe Schiff einfach verschlungen. Dann tauchten zwei weitere Kreaturen aus den Wellen auf. Sie krochen über den Strand. Ihre massigen Körper wogten bedrohlich. Sie steuerten direkt auf den steinernen Wachturm zu. Panik machte sich breit. Oben stand der Zeugmeister, brüllte Kommandos, seine Stimme verzweifelt. Mit einem einzigen Hieb rissen die Zerstörer den Turm ein. Krachend stürzten die Mauern in sich zusammen. Für einen Moment lag Stille über dem Schlachtfeld. Aus den Trümmern kroch eine Gestalt. Staubbedeckt, blutüberströmt, aber lebend. Der Zeugmeister. Er hustete, keuchte, richtete sich mühsam auf. "Zieht euch zurück, in die Stadt. Lauft, lauft." Immer mehr Zerstörer krochen aus dem Meer. Eine unaufhaltsame Flut aus Albträumen. Doch die Bewohner ignorierten die Befehle. Sie kämpften. Sie kämpften mit allem, was sie hatten. Ludi stieß einen panischen Schrei aus. "Seht dort, dort!" Henny drehte sich um und erstarrte. Ihre Familie. Oma und Opa hackten mit Äxten auf die unzähligen Beine des Ungeheuers ein. Onkel und Tante rammten immer wieder ihre Harpunen in den Panzer. Und dann war da noch Mama. Mit dem Schlachterbeil schlug sie wie eine Berserkerin auf den Schnabel des Zerstörers ein. Immer wieder. Ein Ruck ging durch das Ungetüm. Der Zerstörer riss seinen Kopf zur Seite. Sein Schnabel klaffte auf. In einem einzigen, grausamen Moment verschlang er sie. Er verschlang sie alle. Onkel, Tante, Oma, Opa und Mama. Henny riss den Mund auf, doch kein Laut kam heraus. Ihr Kopf explodierte, alles um sie herum versank in dumpfer Stille. Da, wo ihre Familie gerade noch stand, war nichts mehr. Nur Leere. Henny wollte schreien, wollte losrennen, doch ihre Beine gehorchten nicht. Ihr Herz raste. Jede Faser ihres Körpers schrie, doch kein Geräusch drang nach außen. Dann brach der Schrei aus ihr heraus. Laut, verzweifelt, durchdringend. Doch der Sturm, das Brüllen der Zerstörer, all das verschluckte ihren Schmerz. Sie schrie. Und erst jetzt hörte sie, dass auch ihre Brüder schrien. Sie wollte losrennen, aber Ludi und Ferdi hielten sie fest. Es war zu spät. Mit einem widerlichen, metallischen Knirschen setzte sich die Kreatur wieder in Bewegung, als wäre nichts geschehen. Henny konnte nicht atmen. Ihre Brust zog sich zusammen. Die Welt wurde dumpf. Angsterfüllte Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Nicht sie. Nicht Mama. Ferdis Stimme war irgendwo weit weg. »Wir müssen weiter, zum alten Turm.« Dann packte er sie und dann rannten sie. Sie huschten an den Häusern vorbei, während das Kreischen der Zerstörer durch die Gassen hallte. Mit jedem Schritt wurde der Nebel dichter. So dicht, dass sie fast ihre Hand vor Augen nicht mehr erkennen konnten, und nicht wussten, wo sie waren. Plötzlich bebte der Boden. Ein Haus vor ihnen zitterte. Dann eine Bewegung. Zwischen zwei Gassen kam etwas hervor. Ein Zerstörer. Umringt von Nebel stand das Ungetüm vor ihnen. Hennys Herz pochte. Sie konnte es nicht glauben. Staub quoll aus den Mauern, Holz splitterte, als das Ungetüm sich umblickte. Jede Sekunde würde es sie entdecken. Henny wollte zurückrennen, doch Ludi hielt sie auf. »Schnell! Hier entlang!« Ludi packte ihre Arme und zerrte sie durch eine Hintertür. Die drei rannten durch das Haus hindurch auf die andere Seite der Straße und weiter. Hinter ihnen hörten sie bebende Bewegungen. Das Ungeheuer war ihnen auf den Fersen. Die drei rannten direkt auf den nebelumhüllten Marktplatz zu. Dann sahen sie die Umrisse. Noch mehr Zerstörer strömten in die Stadt und auf den Platz. Ferdi sah sich hektisch um. Vor und hinter ihnen lauerten die Wesen. Ferdi packte seine Geschwister und zog sie mit sich in eine Gasse. Doch der Zerstörer ließ nicht locker. Er bahnte sich seinen Weg durch die engen Straßen. Je schneller sie rannten, desto näher kam das schabende Geräusch von berstendem Stein. Ferdi versuchte, das Ungetüm zu verwirren. Er bog links ab, dann rechts, wieder links. Doch das Ding folgte ihnen und der Nebel wurde immer dichter. Plötzlich traten sie aus dem Labyrinth aus Gassen auf einen offenen Platz. Sie waren völlig irritiert. Wo waren sie? Henny brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Dann fiel es ihr ein. Das Zeughaus. Die massiven Mauern ragten vor ihnen auf wie eine Burg. Ferdi entdeckte am Tor eine Gruppe Kinder, die ihnen zuwinkten. Marleen rief, »Schnell! Kommt her!« Ferdi rannte los, doch ein Dröhnen ließ den Boden unter ihren Füßen erbeben. Ein Haus zwischen ihnen erzitterte, riss auf wie eine Wunde und der Zerstörer brach hindurch. Die gelben, pupillenlosen Augen des Zerstörers durchdrangen die Nacht. Für einen Moment verharrte er, als würde er lauschen. Ferdi stand wie erstarrt und Ludi hatte die Hände an den Kopf gepresst. Henny spürte, wie ihr Hals eng wurde. Das hier war das Ende. »Flieht!« schrie sie mit aller Kraft. Ihr Ruf riss sie aus der Schockstarre und sie rannten los. Der Zerstörer kreischte auf. Vor Wut? Vor Freude? Sie wussten es nicht. Und es war auch völlig egal. Sie rannten zurück in den Nebel, hinein in ein Labyrinth aus engen Gassen. Links, rechts, dann wieder links. Doch der Zerstörer war hinter ihnen her. Sie stürmten aus der Gasse in einen Hinterhof, umringt von hohen Hausmauern. Dann hielten sie abrupt an. Henny konnte es nicht glauben. Eine Sackgasse. Ferdi blickte sich hektisch um. Quer über den Platz verlief ein kleiner, gemauerter Bachlauf. Eine niedrige Brücke überspannte ihn. Der Bach darunter floss träge schwarz im Widerschein der Flammen. Ferdi zögerte nicht.
»Schnell! Runter da!«
Sie sprangen ins Wasser, drängten sich unter die winzige Brücke. Henny presste sich an den kalten Stein. Ihr Herz hämmerte gegen ihre Rippen. Sie spürte Ludis zitternde Hand in ihrer. Dann begann der Boden zu beben. Der Zerstörer näherte sich. Immer näher kam das Beben des Wesens. Und dann Stille. Nur das leise Tropfen des Wassers war zu hören. Ein dumpfes Zischen, dann ein Schrei. Es war direkt über ihnen. Henny hielt den Atem an. Der Schatten des Ungetüms verdunkelte die Gasse. Henny sah in einer Fensterscheibe, wie seine Augen über die Hausfassaden wanderten. Ferdi hielt Hennys Hand fest. Sie spürte, wie sich seine Finger verkrampften. Der Zerstörer, lauschte er? Konnte er sie riechen? Die Sekunden dehnten sich ins Unendliche. Dann ein tiefes Knirschen und ein enttäuschter Schrei, als er sich langsam abwandte und in eine Gasse fortkroch. Die Kinder warteten, bis das Geräusch seiner tausend Beinchen verklungen war. Henny schnappte nach Luft, doch Ferdi sprang auf und zog sie beide mit sich.
»Schnell, bevor es zurückkommt!«
Sie rannten aus dem Hinterhof durch die Stadt. Schreie hallten durch die Nacht. Von Bewohnern, von Zerstörern. Feuer knisterte und tauchte den Nebel in flackerndes Rot. Überall um sie herum stürzten Mauern ein und Holz krachte. Sie rannten um eine Ecke, dann um die nächste und standen plötzlich vor einem offenen Feld. Ferdi deutete auf einen schmalen Pfad. Ohne nachzudenken folgten sie ihm. Der Weg führte durch Gestrüpp, über einen kleinen Bach, weg von der Stadt und schließlich zu dem alten Pfad, der hinauf in die Berge führte. Die zerbrochenen Steine waren von Rissen durchzogen und moosbewachsene Felsen ragten aus der Erde. Mit jedem Schritt, den sie eilig bergauf stiegen, verstummte das Chaos der Stadt hinter ihnen. Und es wurde kälter. Nach einer Weile erreichten sie die Schneegrenze. Eisige Stille lag über den Bergen, der Wind trug nichts mit sich, außer das Knirschen ihrer Schritte auf dem gefrorenen Boden. Schritt für Schritt kämpften sie sich den Hang hinauf. Mit jedem Meter wurde der Wind schärfer und der Schnee fiel dichter. Endlich erreichten sie die Bergspitze. Henny drehte sich um. Trotz allem raubte ihr der Anblick den Atem. Noch nie waren sie hier oben gewesen. Nicht einmal ihre älteren Geschwister. Um sie herum ragten die mondbeschienenen, hufeisenförmigen Berge, die Weißenhafen umgaben. Der alte Weg, den sie heraufgestiegen waren, führte auf der anderen Seite wieder hinab, hinein in den Weißenwald. Dieser erstreckte sich im fahlen Mondlicht scheinbar endlos bis zum Horizont. Trotz allem raubte ihr dieser Anblick den Atem. Dann blickte sie ins Tal hinunter. Dort unten loderten die Flammen und ihr Zuhause lag in Trümmern. Sie nahmen sich bei den Händen und blickten gemeinsam hinab ins Tal. Henny spürte, wie ihre Kehle brannte. Ihr Brustkorb zog sich zusammen. »Ich will weinen«, flüsterte sie. Ludi nickte, seine Lippen bebten. »Ich will auch weinen.« Ferdis Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Ich auch.« Dann brach es aus ihnen heraus, sie weinten, in die Nacht hinein, in den Wind.
Dann fegte ein Windstoß über die Bergspitze, kalt und gnadenlos, und in der Ferne hallte ein Heulen. Henny fuhr zusammen. Ihre Stimme zitterte vor Kälte. »Ist das ein Lokeer?« Ferdi schüttelte den Kopf, nahm ihre Hand. »Nein.« Er versuchte bestimmt zu klingen. »Nur ein ganz normaler Wolf.« Henny bemerkte nicht, dass er dabei nicht ganz überzeugt wirkte. Hastig schlug Ferdi vor, nach dem Turm zu suchen. Trotz des Mondlichts sahen sie den Turm nicht im Schatten der Bäume. Henny, und um ehrlich zu sein, auch den Jungs, war es unheimlich hier oben. »Da ist er«, rief Ludi plötzlich und deutete nach vorn. Zwischen den verschneiten Felsen ragte ein verfallener Steinturm auf. Oben, auf der Ruine, stand ein hölzerner Ausguck, den die Wachen einst gebaut hatten. Doch jetzt waren die Wachen fort. Sie waren in die Stadt hinuntergegangen. Henny ließ ihren Blick ein letztes Mal hinunterwandern. Wieder erhob sich der Wind. Ferdi schwieg. Sein Blick haftete an der Turmruine. »Wir sollten hier warten, bis Mama...« Er stockte. Eine Träne kullerte über seine Wange. Er wusste, dass sie nicht kommen würde. Seine Finger ballten sich zu Fäusten. Er war jetzt der Älteste. Er musste auf Henny und Ludi aufpassen. Er musste stark sein. Was er nicht wusste, jeder von ihnen dachte genau dasselbe. »Wir bleiben hier oben, bis die Sonne aufgeht«, sagte er schließlich so ruhig, wie er konnte. »Dann gehen wir runter.« Alle nickten. Langsam gingen sie durch den Schnee auf die Ruine zu. Die Balken des Ausgucks knarrten unheimlich im Wind. Schnee hatte sich auf den Steinen gesammelt. Sie zögerten kurz. Es wirkte unheimlich. Aber sie blieben, als wieder ein kalter Windhauch sie zum Frieren brachte. Sie kauerten sich in der alten Turmruine zusammen und machten es sich so gut es ging gemütlich. Der Wind pfiff durch die Ritzen der zerfallenen Mauern, ließ die Balken knarren und wirbelte Schnee in die Ecken. Es war kalt, doch zumindest waren sie vor dem schlimmsten Wind geschützt, während sie auf das Morgengrauen warteten. Henny lehnte sich an die raue Steinwand und zog die Knie an die Brust. Ihr Atem bildete kleine Wolken im Mondlicht. Die Zeit verstrich. Der Wind wurde stärker und Eulen heulten in der Ferne. Die alten Balken erzitterten unter den Böen. Henny fühlte sich elend, aber die Kälte spürte sie kaum. Sie dachte nur an ihre Familie, an ihre Mama. In der Ferne heulte ein Wolf und riss Henny aus ihren traurigen Gedanken. Sie blickte sich in der Ruine um. Ludi war vor Erschöpfung in einen unruhigen Halbschlaf gefallen. Ferdi zitterte vor Kälte. Doch dann bemerkte Henny noch etwas anderes. Ein Geräusch. Schritte. Dumpf und leise im Schnee, aber stetig näher kommend. Henny spürte, wie ihr Herz schneller schlug, ihre Brüder schreckten auf. Für einen Moment hoffte sie, es sei ihre Mutter. Doch das war unmöglich. Angst kroch in ihr hoch, eiskalt wie der Wind. Jemand oder etwas bewegte sich auf den Turm zu. Niemand wagte zu atmen. Ein schrecklicher Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Es sind die Lokeer. Auch Ferdi hatte denselben Gedanken. Hastig umklammerte er das Entermesser. Seine Knöchel wurden weiß. Ludi griff nach einem Stein. Was immer da draußen war, es kam näher. Schritt für Schritt, immer näher, bis die Schritte verstummten. Was auch immer da draußen war, es blieb direkt vor dem Turm stehen. Stille trat ein und nur der Wind war zu hören. Die Sekunden verstrichen. Schneeflocken fielen lautlos zu Boden und nur der Wind säuselte leise. Die drei zitterten vor Anspannung. Ein Geräusch war zu hören. Henny dachte, ist das eine Stimme? Sie hielt den Atem an. Hatte sie sich das eingebildet? Hennys Neugier kämpfte mit ihrer Angst. Bevor Ferdi sie aufhalten konnte, blickte sie durch einen Spalt in der Turmmauer und spähte in den mondbeschienenen Schnee. Ihr stockte der Atem, denn sie erkannte die Person. Es war Herr Morgenrot, der seltsame Reliktar. Er stand mit dem Rücken zu ihr, den Blick hinunter ins Tal gerichtet, auf die brennende Stadt. Doch er trug nicht mehr seinen abgetragenen Mantel. Nein, er trug einen dicken Pelzmantel, Schneeschuhe und einen schweren Rucksack. Und in seiner Hand hielt er etwas. Henny atmete tief ein. Es war der muschelförmige Anhänger. »Was macht er da?«, flüsterte Ludi. Henny zuckte ratlos mit den Schultern. »Sollen wir ihn rufen?«, fragte Ludwig vorsichtig. Doch sie und Ferdi schüttelten den Kopf. »Nein«, flüsterte Henny. »Irgendwas stimmt mit diesem Mann nicht.« Herr Morgenroth drehte sich um und schemenhaft erhellte das Mondlicht sein Gesicht. Er hielt den Muschelanhänger ganz nah an sein Gesicht. Ein Windhauch fuhr rauschend durch die Bäume. Henny war sich nicht sicher. Hatte Herr Morgenroth dem Amulett gerade etwas zugeflüstert? Er ließ die Kette mit dem Anhänger in seiner Manteltasche verschwinden und ging weiter. Doch er nahm nicht den Weg zurück in die Stadt. Nein, er ging in die andere Richtung. Auf die andere Seite der Berge hinunter und hinein in den Weißen Wald. Ferdi schüttelte den Kopf. Ist er verrückt? Ein Schauder lief Henny über den Rücken bei der Vorstellung, diesen Weg zu nehmen. Wer würde freiwillig in den Weißen Wald gehen? Die drei schauten ihm nach, wie er in der Dunkelheit des Waldes verschwand. Doch dann hielt Herr Morgenroth inne und drehte sich zum Turm um. Henny versteckte sich hastig. Hatte er sie gesehen? Die Sekunden verstrichen. Dann hörten sie Schritte. Doch sie entfernten sich. Sie atmeten erleichtert auf. Henny sprach aus, was alle dachten. Was will er im Weißen Wald? Doch keiner von ihnen hatte eine Antwort. Sie kauerten sich eng aneinander und warteten die ganze Nacht. Niemand machte ein Auge zu. Während der Wind durch die Ritzen des Turms blies, saßen sie frierend und ängstlich da. Sie warteten und warteten bis zum Morgengrauen. Sich eng aneinander und warteten die ganze Nacht. Niemand machte ein Auge zu. Während der Wind durch die Ritzen des baufälligen Turms blies, saßen sie frierend da. Sie warteten und warteten bis zum Morgengrauen. Endlich ging die Sonne auf. Durchgefroren stiegen sie aus der Turmruine. Die ersten warmen Strahlen der Morgensonne tauchten die Welt in goldenes Licht. Für einen Moment schien alles friedlich. Doch als sie ins Tal hinabblickten, konnten selbst die Sonnenstrahlen die Zerstörung nicht verbergen. Henny schauderte beim Anblick von Weißenhafen. »Vielleicht gibt es noch Überlebende«, sagte Ludi zögernd. Ferdi nickte, mehr hoffnungsvoll, als dass er es wirklich glaubte. Von oben war niemand zu sehen. Auch die Zerstörer waren verschwunden, wahrscheinlich zurück ins dunkle Meer. Langsam machten sie sich auf den Weg. Je tiefer sie von den Bergen hinabstiegen, desto mehr wich die eisige Kälte. Dann traf sie der Geruch. Beißender Rauch, verkohltes Holz und etwas anderes, süßliches, fauliges. Henny wurde übel. Sie betraten die Stadt. Weißenhafen war ein Trümmermeer. Kaum ein Haus stand noch. Alles war zerstört, ausgebrannt, niedergerissen. An manchen Stellen stiegen noch dünne Rauchfahnen aus den Ruinen. Doch irgendetwas fehlte. Zuerst wusste Henny nicht, was es war, doch dann fiel es ihr auf. Keine Leichen. Nirgendwo. Die Bewohner waren einfach verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Schweigend gingen sie durch die totenstillen Straßen. Niemand war zu hören. Henny hielt die Stille nicht mehr aus. »Hallo, ist hier jemand?« Ihr Ruf hallte durch das Tal. Keine Antwort. Henny spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Ferdi legte die Arme um sie und Ludi. Sie drückten sich kurz aneinander, dann gingen sie weiter zum Hafen. Dort lag das zerborstene Schiff der Kapitänin. Eigentlich waren es nur noch Holzsplitter. Kleine, verstreute Stücke im Wasser und am Kai. Henny starrte darauf und dachte an gestern Morgen. An ihre Oma. Wie sie am Strand Treibholz gesammelt hatte. Und wie Oma gelächelt hätte, wenn sie diese Geschenke aus dem Meer gesehen hätte. Henny schluckte. Es kam plötzlich. Die Wut, die Trauer. Alles auf einmal. Warum? Warum ist das passiert? Warum sie? Warum irgendwer? Sie wusste es nicht. Und das machte sie nur noch wütender. Henny trat gegen ein Trümmerstück, das an der Hafenmauer lag, und trat es ins Meer. »Das habt ihr vergessen, ihr Arschlöcher!« Ihr Schrei wurde von den Felsen zurückgeworfen.
»Arsch, Arsch, Löcher, Löcher!«
Einen Moment lang war es still. Dann ein kleines, müdes Schmunzeln auf dem Gesicht da drein. Für einen Augenblick waren sie nicht nur traurig, nicht nur verloren. So nahmen sie sich an den Händen und gingen weiter. Zusammen zum Felsen und zum Wirt am Berg. Oder zu dem, was davon noch übrig war. Henny weinte. Und auch die beiden Jungs weinten. Und das war gut. Dann nahm Ferdi Henny in den Arm, während Ludi aus zerbrochenen Balken und Decken ein provisorisches Bett in einer Ruine machte. Sie legten sich hin. Und sie schliefen. Unruhig. Zitternd. Geplagt von Träumen. Henny wachte erst zu Mittag auf. Henny lag noch einen Moment da. Dann erhob sie sich langsam und ging zu ihren Brüdern. Ferdi und Ludi suchten in den Ruinen nach etwas, nach irgendetwas Brauchbarem. Nach Essen. Ferdi kletterte über den eingestürzten Dachboden. Doch Ludi war nirgends zu sehen. Irritiert sah Henny sich um. Dann entdeckte sie ihn. Nun ja, zuerst nur einen Arm. Dann kam Ludis grinsendes Gesicht aus dem Schutt. Stolz hielt er ein kleines Fässchen in die Höhe. »Guck mal, was ich gefunden habe. Eingelegte Salzheringe.« Henny verzog das Gesicht. Nein, die mochte sie wirklich nicht. Aber als sie sich umsah auf die verbrannte Stadt, auf die Trümmer, dachte sie an Oma. »In der Not schmeckt alles«, sagte sie immer. Also zwang sie sich zu einem Lächeln und jubelte Ludi zu. Die beiden hatten aus dem Wirtshaus und anderen Gebäuden einiges zusammengetragen. Neben den gesalzenen Heringen, Schinken, Äpfel, Brot. Wenn auch nun es eher Zwieback war. Einen Laib Käse, ein paar Kerzen und eine Flasche Branntwein. Henny zog eine Augenbraue hoch. Branntwein? Ludi lachte verschmitzt. Nicht zum Trinken, zum Desinfizieren von Wunden. Die drei lachten. Und das gemeinsame Lachen tat gut. Dann zeigten die Jungen, was sie sonst noch gefunden hatten. Ein weiteres Entermesser, wenn auch schartig. Ein leicht angesenktes Seil, ein Bündel Kerzen, Decken, einen Kompass und schließlich Hennys Wolljacke, die, die ihre Oma genäht hatte. Eine Freudenträne kullerte über ihr Gesicht. Ferdi grinste, stolz darauf, dass er die Jacke mit viel Mühe aus den Trümmern befreit hatte. Die Sonne wärmte das Tal. Nicht viel, aber genug, um für einen Moment die Kälte aus ihren Herzen zu vertreiben. Die drei setzten sich, um etwas zu essen. Während sie aßen, überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. »Vielleicht sind noch andere Kinder da. Oben in den Bergen?« fragte Henny unsicher. Ferdi und Ludi schüttelten den Kopf. »Wahrscheinlich nicht.« Ferdi zögerte, dann fügte er hinzu, »die meisten haben sich im Zeughaus verschanzt. Aber...« Das Tor zum Zeughaus war aufgebrochen. Henny seufzte. Sie wussten, was das bedeutete. Also warten wir, bis jemand kommt und uns findet? Ferdi schüttelte langsam den Kopf. Das kann Wochen dauern. Oder eher Monate, warf Ludi ein und naschte dabei genussvoll Honig. Henny sah ihre beiden Brüder an. Wenn wir hier nicht warten wollen oder warten können. Ein fernes Heulen ließ sie innehalten. Henny erstarrte. Ferdi und Ludi sahen sich wortlos an. Ich fürchte, dass wir eher nicht warten können. Wir müssen raus aus Weißenhafen, in die nächste Stadt. Henny hob den Blick zu den Bergen, zu den endlosen, eingeschneiten Bäumen des Weißen Waldes. Ihr wurde innerlich kalt. Ludi schüttelte sofort den Kopf. Nein, nicht durch den Weißen Wald. Auch ihm schien die Vorstellung Angst zu machen. Aber wie dann? Fragte Henny. Ihre Brüder grinsten. Weißt du noch, wie Fischer Peschek immer über Opas Boot gelacht hat? Fragte Ludi. Henny nickte langsam. Ja, der hat immer gesagt, es würde bei der ersten Welle auseinanderbrechen. Ludi grinste breiter. Pescheks Boot ist nur noch ein Haufen Holz, aber Opas Boot... Henny spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Sie sah ihre Brüder an. Ferdi fuhr fort. Wir segeln mit Opas Boot nach Süden, nach Kleinbucht oder sogar nach Schönhafen und warnen die anderen. Henny wollte sich freuen, aber sie hatte Bedenken. Das ist ein toller Plan. Ehrlich, aber... keiner von uns kann segeln. Ferdi zuckte mit den Schultern. Opa hat mir ein paar Mal gezeigt, wie man Segel setzt. Außerdem, wir bleiben nah an der Küste und fahren nicht zu weit raus. Henny hatte immer noch Bedenken, aber sie zwang sich zu einem Lächeln und nickte. Als sie ihr Essen beendet hatten, standen sie auf und gingen zu Opas Boot. Es lag noch immer am Fels, bis auf ein paar Kratzer fast unversehrt. Sie machten sich an die Arbeit und luden ihre Vorräte an Bord. Während sie das taten, stellte Henny eine Frage, die sie beschäftigte. Wenn wir in Kleinbucht oder Schönhafen ankommen, was erzählen wir den Leuten? Ludi überlegte. Die Wahrheit, dass uns Wesen aus dem Meer angegriffen haben. Ferdi nickte. Und die Geschichte der Kapitäne von den Zerstörern. Er sah die beiden an. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was diese Ungeheuer sonst sein könnten. Es ist wichtig, dass alle von der Gefahr wissen, stimmte Ludi zu. Henny nickte langsam. Dann dachte sie an etwas anderes. Ich frage mich, wo kamen die plötzlich her? Ferdi zuckte mit den Schultern. Wer weiß, vielleicht kamen sie durch einen Fluss aus dem Zentrum von Gora. Oder sie lauerten schon immer im Meer. Sie luden die letzten Sachen an Bord des Bootes. Endlich war alles verstaut. Mit aller Kraft zogen sie gemeinsam das Boot Stück für Stück dem Meer entgegen. Die Wellen griffen bereits nach ihren Füßen. Ferdi sprang an Bord und half seinen Geschwistern hinein. Henny, geh an die Pinne! Henny sah ihn verwirrt an. Die was? Ferdi deutete auf die Ruderstange. Das ist die Pinne! Ludi und er griffen nach den Rudern. Mit aller Kraft stießen sie sich von der Küste ab und ruderten so kräftig sie konnten, während Henny das Boot steuerte. Die Wellen schlugen gegen den Rumpf, ließen das Holz ächzen. Aber sie kamen voran. Als sie das offene Meer erreichten, zogen die Jungen das Segel hoch. Der Wind steht gut, rief Ferdi glücklich. Sie warfen einen letzten Blick zurück auf die Ruinen von Weißenhafen. Traurigkeit lag in ihren Augen. Doch dann umarmten sie sich. Solange wir zusammenbleiben, können wir alles schaffen, sagte Henny leise. Ludi und Ferdi lächelten und hielten sich noch fester. Gemeinsam waren sie nie allein. Sie blickten die Küste entlang hinaus aufs offene Meer. Und so brachen sie auf. Sie waren nun 3 Kinder auf dem Weg nach Süden. Das war die Zerstörer von Gora. Die Geschichte 3 Kinder auf dem Weg nach Süden. Der 3. Teil, eine Reihe unerwarteter Ereignisse. Wie wird ihre Reise weitergehen? Werden sie Hilfe finden? Nun, Das erfährst du im nächsten Teil dieser Geschichte. Bleib dran und sei tapfer wie die drei. Ihr Abenteuer hat gerade erst begonnen. Und ihr schlaft gut bis dahin und auf Wiederhören. Zerstörer von Gora, eine Produktion der Pandemic Production GbR 2025. Dieses Hörbuch ist urheberrechtlich geschützt. Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Bearbeitung, ganz oder in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Danke fürs Zuhören.